Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser letzten Sendung des heutigen Tages. Heute vor 70 Jahren, am 17. Juni 1954, wird in der Bundesrepublik das erste Mal der Tag der deutschen Einheit gefeiert. Gedenken an die gewaltsame Niederschlagung des Volksaufstandes in der DDR ein Jahr zuvor. Im Jahr 2024 ist der 17. Juni längst kein Staatsfeiertag mehr. Die deutsche Einheit ist vollendet. Auch Europa ist seit Jahrzehnten enger zusammengerückt. Was in Brüssel entschieden wird, hat Auswirkungen in allen 27 Mitgliedsländern. Heute am Abend berieten die Staats- und Regierungschefs bei einem Arbeitsessen über das künftige Spitzenpersonal der EU. Caroline Born in Brüssel. Der Sondergipfel begann mit einer zweistündigen Verspätung. Wie sind denn die Karten in diesem europäischen Personalpoker verteilt?
Also die Verspätung erstmal, die lag daran, dass es Unterhändler gibt der drei großen Parteienfamilien und die haben erstmal unter sich beraten, also von den Christdemokraten, von den Sozialdemokraten, da ist Scholz einer der Unterhändler und auch die Liberalen und diese drei Parteienfamilien beanspruchen alle einen der Spitzenposten. Den wichtigsten, den Vorsitz der Kommission, möchte Ursula von der Leyen von den Christdemokraten. Bei den Liberalen macht sich die estländische Premierministerin Kaja Kallas Hoffnungen, dass sie die neue EU-Außenbeauftragte werden kann. Da haben wir heute eine etwas kritische Stimme gehört aus der Slowakei, die darauf hindeutet, dass Kallas eine sehr harte Kante gegenüber Russland zeigen könnte. Und wir haben von den Sozialdemokraten den portugiesischen Ex-Premier Costa, in dessen Umfeld es allerdings Ermittlungen gab wegen Korruption. Das haben heute auch die Christdemokraten nochmal angemerkt, dass man da gerne mehr Klarheit hätte. Und die Christdemokraten, die ja bei der Wahl so gut abgeschnitten hatten, haben auch noch weitere Ansprüche gestellt, ob man den Posten des Ratspräsidenten, den Costa anpeilt, nochmal splitten könnte. Also ob die da noch ein Stückchen abhaben könnten vom Kuchen. Das ist so grob das Personaltableau. Und da haben die Staats- und Regierungschefs, die hier angekommen sind, auch schon angedeutet, dass sich da ein Konsens abzeichnen könnte heute.
Und in der Tat, es gab ja einige Stimmen, die erklärt haben, man wolle rascher als in der Vergangenheit diesmal zu einer Einigung kommen. Wie gut sind denn die Chancen, dass man tatsächlich schon in ein paar Stunden oder in ein paar Tagen hier tatsächlich Nägel mit Köpfen macht?
Also welches Signal heute gegeben wird, ist noch unklar. Man hat auf jeden Fall gesagt, es soll jetzt schnell gehen, damit man in diesen schwierigen Zeiten auch handlungsfähig bleiben kann. Formal nominieren wird man die Kandidaten in 10 Tagen, dann beim richtigen Gipfel, da hat man ja die ganze Zeit auf Frankreich und auf Deutschland geguckt, ob Scholz und Macron sich da irgendwie positionieren. Bei Scholz deutet alles darauf hin, dass er von der Leyen unterstützt. Ebenso bei Macron, da geht man davon aus, dass er sich nicht weiter verzetteln will, dass er eben innenpolitisch eigentlich gebunden ist. Da wäre noch die Frage, was verlangt er vielleicht inhaltlich für seine Zustimmung? Aber da zeichnet es sich eigentlich ab, dass man schon in 10 Tagen diese qualifizierte Mehrheit erreichen könnte.
Kurz noch zum Schluss, wie hoch sind denn die Hürden für Ursula von der Leyen und ihre Mitstreiter, die dann ins Rennen gehen im Europäischen Parlament? Denn auch hier muss das Personal ja noch eine Mehrheit erhalten.
Ja, da ist es deutlich spannender. Es braucht ja dort eine absolute Mehrheit und sie hat nur einen Versuch. Das heißt, um da wirklich auf Nummer sicher zu gehen, muss sich von der Leyen eigentlich Unterstützung holen. Und da ist die große Frage, holt sie sich bei den Grünen, die inhaltliche Ansprüche stellen, oder guckt sie eher nach rechts, zum Beispiel zu Melonis Fratelli, wo aber Olaf Scholz das schon zur Bedingung gemacht hat, dass es keine Unterstützung von rechts geben darf aus dem Parlament.
Vielen Dank für diese Information live aus Brüssel, Caroline Born. Und über den heutigen Sondergipfel habe ich kurz vor dieser Sendung mit der Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer von der Bertelsmann Stiftung gesprochen. Erste Frage, wie hart wird da beim Abendessen über Posten und Personal gerungen?
Um die Top-Führungspositionen in der Europäischen Union wird immer sehr hart gerungen. Man muss ja eine Balance hinkriegen zwischen den unterschiedlichen Parteienfamilien und dann auch noch regional abbilden, dass der Norden, der Süden, der Osten, der Westen alles repräsentiert ist. Und natürlich geht es zuallererst einmal um die Frage, wer wird neuer Kommissionspräsident oder wieder Kommissionspräsidentin? Und da versuchen natürlich alle, den Preis ein bisschen hochzutreiben und für sich selbst dann auch gute Posten mit Blick auf die spätere Europäische Kommission mit ihren 27 Kommissaren schon zu sichern.
Sind da alle gleich stark bei solchen Personalgesprächen in Brüssel oder haben am Ende doch wieder die großen Nationen, also allen voran Deutschland und Frankreich, das Sagen bei diesen wichtigen Entscheidungen? Geben diese beiden Länder die Richtung vor?
Die beiden Länder haben zumindest eine Vetokraft, wenn sie gar nicht einverstanden sind. Allerdings sieht man eben jetzt auch, dass das Wahlergebnis für das Europäische Parlament natürlich eine große Rolle gespielt hat. Die Europäische Volkspartei, also die Konservativen, sind ja gestärkt aus dieser Wahl hervorgegangen und deshalb sind die Chancen auch sehr gut, dass Ursula von der Leyen noch einmal Kommissionspräsidentin wird.
Sie haben die Ergebnisse der Europawahl angesprochen. Ein geschwächter Macron, ein abgestrafter Olaf Scholz, so kann man sagen. Und auf der anderen Seite eine gestärkte italienische Ministerpräsidentin. Haben sich da die Gewichte innerhalb Europas ein wenig verschoben?
Man sieht bei dieser Europawahl, wie wirklich bei noch keiner vor ihr, wie stark die Europawahl innenpolitisch zurückgespielt hat. Macron hat sofort das Parlament aufgelöst. Auch in Deutschland wird ja über die Frage von vorgezogenen Neuwahlen, einem möglichen Bruch der Koalition spekuliert. Und so kann man sagen, dass die Rückwirkungen ins Nationale sehr stark sind. Und das bedeutet dann eben auch, dass man, wenn man bei der Europawahl schlecht abgeschnitten hat mit der Regierungskoalition oder als Präsident wie im Falle Frankreichs, dann kommt man natürlich auch geschwächt nach Brüssel und weiß, dass man zu Hause nicht den Rückhalt hat, den man eigentlich gerne hätte, wenn man in solche Verhandlungen geht.
Das Vorschlagsrecht für die europäischen Spitzenposten, das liegt ja nicht beim Parlament, sondern eben bei diesen 27 Staats- und Regierungschefs. Wie demokratisch ist dieser europäische Postenpoker? Personalgespräche beim Abendessen.
Es ist sehr wichtig, dass das Ergebnis der Europawahl mit einfließt. Und da die Europäische Volkspartei, die Konservativen nun am besten abgeschnitten haben, wäre es aus meiner Sicht auch naheliegend, dass dann die Partei den Spitzenposten stellen darf und dass sie dann auch die Person, die als Spitzenkandidatin in diesen Wahlkampf gezogen ist, auf den Posten setzt. Aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass tatsächlich manchmal quasi über Nacht was ganz anderes rauskommt, als man vielleicht noch gedacht hat. Vor 5 Jahren war das der Fall. So kam ja erst überhaupt Ursula von der Leyen an den Topjob an der Spitze der Europäischen Kommission. Und zwar nicht auf Vorschlag der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, sondern weil Emmanuel Macron, der da ganz frisch französischer Präsident war und das erste Mal über Spitzenposten verhandelte, sie plötzlich als seine Kandidatin aus dem Hut zog und da konnte Deutschland dann kaum Nein sagen.
Es sieht aber nach wie vor so aus, dass das Machtzentrum in Europa eben nicht das Parlament, sondern der Europäische Rat, die Staats- und Regierungschefs sind. Wie zutreffend ist in diesem Zusammenhang der oft gemachte Vorwurf der Hinterzimmerpolitik?
Der Europäische Rat hat insbesondere in den Bereichen eine sehr große Rolle, in denen keine Souveränität an die Europäische Union übertragen wurde. Und das betrifft nun mal die Personalpolitik. Da hat der Rat das Vorschlagsrecht, das wird er sich auch nicht nehmen lassen. Es betrifft auch andere Felder, wie zum Beispiel, wenn um Sanktionen gerungen wird gegenüber Russland oder wenn außenpolitische Positionen abgestimmt werden, dann passiert das oft erst unter den Außenministern, dann aber im Europäischen Rat, weil eben die EU da selber keine Kompetenz hat. Es gibt aber andere Felder, Gesetzgebungsprozesse beispielsweise, wo das Parlament voll mitentscheidungsberechtigt ist. Das heißt, da geht es im Parlament zur Sache und dann unter den Fachministern und beide Gremien, also der Ministerrat und das Parlament, entscheiden dann gleichberechtigt im Gesetzgebungsprozess.
Dennoch wäre eine Veränderung dieses Prozesses, also das gewählte Parlament, die Abgeordneten haben das Vorschlagsrecht für das europäische Spitzenpersonal, wäre das eine Stärkung des europäischen Gedankens nach dem Motto mehr Demokratie wagen?
Das wäre eine Stärkung des europäischen Gedankens und vor allem eine Stärkung des Europäischen Parlaments. Es passt aber nicht zur Europäischen Union, wie sie heute aufgestellt ist. Und aus meiner Sicht wird das auch nicht bald so werden, denn wir sind kein föderaler Staat und dieses Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen Interessen hat über die letzten Jahre, auch wenn es manchmal ein Zerren gibt und es länger dauert, hat aber am Ende immer gut funktioniert, sodass die Staaten mittragen, was dann in Brüssel auch wirklich passiert.
Die Namen zeichnen sich ja schon ab für das europäische Spitzentrio. Wie überzeugend ist denn aus Ihrer Sicht dieses neu geschnürte europäische Personalpaket?
Ich finde, das Personalpaket sieht gut aus. Die Kommissionspräsidentin blickt auf 5 Jahre harter Arbeit zurück, wo sie viele Krisen managen musste. Und auch wenn es manchmal Schwierigkeiten am Anfang gab, was auch an den Reaktionen der Mitgliedstaaten lag, denken wir zum Beispiel an die Pandemie und wie erstmal nationale Grenzen hochgingen, gab es doch auch überraschende Fortschritte, sowohl in Sachen Pandemie-Management und die Frage, wie kommen zum Beispiel die Staaten gemeinsam zu genug Impfstoffen, wie kann mehr Solidarität untereinander ausgeübt werden, wenn Patienten versorgt werden müssen. Da haben wir gute Fortschritte in der Europäischen Union gesehen und genauso in dem wirklich starken Zusammenhalt gegenüber Russlands Angriff auf die Ukraine. Also insofern ist es in der jetzigen Situation, wo wir viele Krisen haben, gut, die Kommissionspräsidentin noch mal zu bestätigen, auch weil die Wahl ganz eindeutig zu ihren Gunsten ausgefallen ist. Und dann haben wir in dem Paket eine junge, sehr erfolgreiche Premierministerin, Kaja Kallas aus Estland, die die Außenvertreterin werden soll, also eine Art Außenministerin der Europäischen Union. Eine wirklich sehr überzeugende Politikerin, die gerade auch gegenüber Russland als Ministerpräsidentin eines kleinen und sehr verwundbaren Landes immer sehr klare Worte findet und meiner Ansicht nach deutlich gezeigt hat, wie europäisch sie gesinnt ist. Und der Portugiese Costa, der Präsident des Europäischen Rats werden soll, gilt als ein sehr ausgleichender, ausgeglichener Mensch, der sicherlich den Job, wo es vor allem darum geht, unter 27 Staats- und Regierungschefs konsensbildend zu wirken, das wird er mit Gravitas machen. Und dann schließlich die Parlamentspräsidentin Metsola aus Malta. Auch sie eine sehr überzeugende und überzeugte Europäerin. Und insofern hatte man mit diesem Bündnis, man hätte Malta als kleines Land, man hätte Portugal als sehr atlantisch orientiertes Land, Estland als baltisches Land, das erst spät in die Europäische Union gekommen ist und dann die deutsche Kommissionspräsidentin. Das ist schon eine gute Komposition und es sind zwei Damen und zwei Herren. Das passt eigentlich ganz gut.
Sagt Daniela Schwarzer von der Bertelsmann Stiftung und wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet. Es sind anstrengende Tage mit dichten Terminkalendern, nicht nur für den Kanzler. Auch seine Ministerriege muss derzeit extra Schichten leisten, um den selbst auferlegten Zeitplan zu erfüllen. Bis Anfang Juli soll der Bundeshaushalt für das kommende Jahr unter Dach und Fach sein. Und das möglichst ohne Streit. So wird derzeit in vielen Sitzungen hinter verschlossenen Türen gerechnet, gefeilscht und wohl auch hart gerungen. Noch allerdings scheint das Zahlenwerk nicht in trockenen Tüchern. Jörg Münchenberg berichtet.
Nach dem Spitzengespräch ist vor dem nächsten Spitzengespräch. Und so haben sich auch heute Morgen nach Informationen des Deutschlandfunks Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sowie Finanzminister Christian Lindner von der FDP erneut mit Olaf Scholz im Kanzleramt getroffen, um die Beratungen über den Haushalt 2025 fortzusetzen. Mittlerweile, so heißt es, kommt die Spitzenrunde 2 bis 3 Mal in der Woche zusammen. Schließlich soll der Haushalt am 3. Juli vom Kabinett beschlossen werden. Dabei soll es auch bleiben, bekräftigte heute Regierungssprecher Steffen Hiebestreit.
Mit jedem Treffen kommen wir einer guten Lösung immer ein Treffen näher. Insofern kann ich Ihnen sagen, die mediale Zuspitzung des Treffens gestern Abend war den Fakten nicht wirklich gerecht. Also insofern sind wir da in den Gesprächen im Zeitplan und es bleibt dabei Anfang Juli.
Allerdings wird die Zeit langsam knapp, denn schließlich müsste eine politische Einigung auch in entsprechende Gesetzestexte gegossen werden. Deshalb, so ist zu hören, sei es gut möglich, dass Anfang Juli zunächst nur eine Einigung auf Eckwerte verkündet und das Kabinett dann später die Details formal beschließen werde. Wie weit die Positionen zwischen SPD, Grünen und FDP noch auseinanderliegen, ist unklar. Eine Einigung noch in dieser Woche sei jedoch eher unwahrscheinlich, heißt es. Und auch Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende der FDP, appellierte heute Morgen im Deutschlandfunk erneut an die Koalitionspartner, sich an die getroffenen Vereinbarungen zu halten.
Mir ist bewusst, Haushaltsberatungen sind nie einfach. Aber wir dürfen doch nicht die Fehler der CDU-geführten Vorgängerregierung wiederholen und einfach sagen, wir haben politische Herausforderungen und wir schütten das dann mit dem Geld der Steuerzahler zu. Das kann nicht die Antwort sein. Da hat sich diese Bundesregierung vorgenommen, sorgsam mit dem Geld umzugehen. Und das sollten wir auch für den Haushalt 2025 tun.
Doch bekanntlich fordern viele bei Grünen und SPD, zumal nach dem schlechten Abschneiden bei den Europawahlen, eine Lockerung der Sparauflagen. So sagte jetzt Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen der Süddeutschen Zeitung, Zitat, es wäre fatal, in ein paar Jahren sagen zu müssen, wir haben die Schuldenbremse gerettet, aber dafür die Ukraine und die europäische Friedensordnung verloren, Zitat Ende. Nicht zuletzt Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, fordert deutlich mehr Geld für die Bundeswehr als bislang veranschlagt. Doch Streit gibt es auch weiterhin über die Ausgestaltung der Sozialpolitik, Stichwort Bürgergeld. Zugleich verwies der Finanzminister heute auf der Plattform LinkedIn auf die gestiegenen Sozialkosten in Höhe von 12,7 Milliarden Euro durch Beschlüsse der Ampelregierung seit 2022. Von einem Sparhaushalt, zu Lindner, könne keine Rede sein. Ähnlich sieht das auch FDP-Fraktionschef Dürr.
Ich teile die Auffassung, dass es keinen Sparhaushalt geben wird. Es geht ja auch nicht um Sparen als Selbstzweck, sondern der Bund, die Politiker müssen das tun, was Menschen auch zu Hause tun müssen, nicht Prioritäten setzen. Man kann sich ja nicht dauerhaft immer alles leisten und jeden Wunsch sofort erfüllen, sondern es gibt Prioritäten.
Aus Berlin, Jörg Münchenberg, zur Ampel und dem Haushalt, ein Bericht aus Berlin. 13,9% für die SPD bei der Europawahl, das war ein neuer Tiefpunkt. Das historisch schlechteste Ergebnis für die Kanzlerpartei bei einer bundesweiten Wahl. Eine politische Ohrfeige deshalb auch für Olaf Scholz. Noch halten die Genossen ihrem Kanzler die Treue, doch zumindest aus der zweiten Reihe wagen sich die ersten Kritiker aus der Deckung. Vor den drei Landtagswahlen im Osten nimmt die Debatte über den künftigen Kurs der ehemaligen Volkspartei deutlich an Fahrt auf. Gudula Geuter.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Volkspartei wie die SPD um den richtigen Kurs ringt. Nach dem historisch schlechten Ergebnis, das die Partei bei der EU-Wahl eingefahren hat, wird Kritik allerdings öffentlicher, und zwar auch an Parteiführung und Kanzleramt. Die SPD müsse auch dringend vor der eigenen Haustüre kehren, um bei den Wählern wieder besser anzukommen. Das sagt etwa Thüringens Landesparteichef Georg Mayer gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dabei kommt die Kritik aus unterschiedlichen Richtungen. Zum einen geht es um die Frage, für wen die Partei vor allem spricht. Zum anderen geht es um den Haushalt. Die Partei Linke will mit einem Mitgliederbegehren den Druck in den schwierigen Verhandlungen erhöhen. Ganz grundsätzlich wird am Wochenende Sigmar Gabriel im Deutschlandfunk.
Eine Partei, die in alle Richtungen verliert, die muss sich fragen, ob sie eigentlich noch irgendein Profil hat.
Und der Ex-Parteichef fügt hinzu.
Die SPD ist ja traditionell eine arbeitnehmerorientierte Partei. Nicht eine Sozialhilfenehmerpartei, sondern eine, die sich an den Arbeitenden orientiert.
Ganz ähnlich fordert auch der Thüringer Mayer. Die SPD müsse ihren Fokus wieder mehr auf die arbeitende Mitte richten. Menschen, die durch die Krisen arg gebeutelt und verunsichert seien. Darüber, sagt Co-Parteichefin Saskia Esken am Morgen im Deutschlandfunk, habe man auch in der vergangenen Woche gemeinsam im Parteivorstand gesprochen.
Es ist klar, dass wir weiterhin, wie ja von einigen auch in der Öffentlichkeit gesagt worden ist, uns orientieren an denen, die jeden Tag arbeiten, die das Land am Laufen halten mit ihrer Arbeit. Es ist nicht nur bezahlte Arbeit, es ist auch Care-Arbeit. Wer sich um Kinder kümmert, wer Angehörige pflegt, hat genauso unseren Respekt verdient wie diejenigen, die eben auch Geld erhalten für ihre Arbeit. Und die erwarten von uns, dass wir zum einen die soziale Infrastruktur stärken, damit sie sich eben auch darauf verlassen können, Kita, Schule, Pflege, dass aber auch natürlich die Schutzmechanismen da sind, die einen in Notlagen auch auffangen. Das ist der Sozialstaat.
Gestern Abend folgten die Diskussionen im Parteipräsidium. Hoch hergegangen war es zuvor, vergangene Woche offenbar auch in der Fraktionssitzung. Dort soll auch Kritik an Olaf Scholz laut geworden sein. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil stärkt dem Kanzler in der ARD den Rücken.
Nach meinem Eindruck ist Olaf Scholz unangefochten als die Nummer 1 der SPD und das teile ich auch persönlich.
Und er fügt hinzu, was zuvor in Interviews auch Olaf Scholz selbst betont hatte.
Was sich ändern muss, ist die Zusammenarbeit in der Koalition. Das ist ganz sicher so.
Und dort muss nun die Haushaltsfrage geklärt werden. Vor allem für den linken Flügel geht es hier auch für die SPD ums Eingemachte. Das Forum Demokratische Linke, DL21, hat ein Mitgliederbegehren angekündigt. Der Co-Vorsitzende Jan Dieren sagte dem Spiegel, in Zeiten, in denen die Demokratie unter Druck stehe, die Preise stiegen und viele sich ihr Leben kaum noch leisten könnten, sei es falsch zu sparen. Ähnlich der neue Chef der Linken in der SPD-Fraktion, Tim Klüssendorf. In der ARD verknüpfte er Verhandlungsergebnisse und Koalitionsbestand.
Das heißt, wir müssen uns darum sorgen, dass der Haushalt auch den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sichert. Und deshalb ist für uns klar, wir kämpfen um diese Koalition, aber nicht um jeden Preis.
Und der Juso-Vorsitzende Philipp Thürmer nimmt dafür direkt den Kanzler in den Blick.
Ich glaube, die SPD und der Kanzler müssen sich jetzt gemeinsam überlegen, wie man die Stimmung in der Ampel dreht. Und dafür muss der Kanzler auch ganz stark auf seine Partei hören.
Gudler, Geuter und nun weitere Berichte vom Tag in aller Kürze. Die Verabschiedung eines EU-Umweltschutzgesetzes durch die europäischen Umweltminister hat in Österreich eine Regierungskrise ausgelöst. Silke Hane.
Am Morgen hatte die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler im EU-Umweltrat dem Gesetz zugestimmt und damit für die nötige Mehrheit gesorgt. Der Koalitionspartner der ÖVP ist gegen das Gesetz und wollte, dass Gewessler sich enthält. Regierungschef Karl Nehammer sprach von einem schweren Vertrauensbruch und warf seiner Ministerin nun Rechtsbruch vor. Sie habe gegen die österreichische Verfassung verstoßen und im Rat eine Stimme abgegeben, was sie nicht hätte tun dürfen.
Ich weiß, dass die Erwartungshaltung jetzt ist, mit so einem krassen Fehlverhalten einer Ministerin müsste die Koalition beendet werden. Ich werde das nicht tun, weil es wichtig ist, dass dieses Land eben nicht in diesem Chaos versinkt, das nämlich bedeutet für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Milliarden an Kosten.
Nehammer sagte weiter, eigentlich habe das Weitermachen mit dem Koalitionspartner von den Grünen keinen Sinn. Er wolle aber vor der österreichischen Parlamentswahl dennoch die Koalition nicht beenden, sondern das Land geordnet bis zur Wahl führen. Diese soll am 29. September stattfinden. Der Bundeskanzler will aber vom EuGH eine Nichtigkeit des Renaturierungsgesetzes feststellen lassen. Zudem drohte er Gewessler mit einer Anzeige wegen Amtsmissbrauchs. Gewessler sah sich hingegen befugt, die Entscheidung im Umweltrat zu treffen und bezieht sich auf mehrere juristische Gutachten. Unter anderem argumentierte sie, dass der Bundeskanzler in Österreich keine Richtlinienkompetenz hat.
Bei zwei Bootsunglücken im Mittelmeer sind mindestens 11 Migranten ums Leben gekommen. Verena Schelter.
Die Menschen aus dem Iran, dem Irak und aus Syrien waren auf einem Segelboot unterwegs. Überlebende haben berichtet, dass sie vor einigen Tagen von der Türkei aus in Richtung Italien gestartet sind. Doch vergangene Nacht, etwa 100 Meilen vor der kalabrischen Küste entfernt, ist das Boot gekentert. Ein Handelsschiff eilte zur Hilfe und konnte 12 Personen retten, darunter eine schwangere Frau. Nach Angaben der italienischen Küstenwache starb aber eine der 12 geretteten Personen kurz nach der Ankunft im Hafen der kalabrischen Stadt Rocella Ionica. Vor der Mittelmeerinsel Lampedusa hat die Besatzung des privaten Seenotrettungsschiffs Nadir, der deutschen Nichtregierungsorganisation Rescue Ship, 51 Menschen von einem Holzboot gerettet. Im Unterdeck des Bootes, das bereits mit Wasser vollgelaufen war, befanden sich den Angaben der Organisation zufolge 10 Tote. Die Verstorbenen sowie die Überlebenden wurden am Nachmittag nach Lampedusa gebracht.
Nach dem Rückzug von Oppositionschef Gantz hat der israelische Ministerpräsident Netanyahu das Kriegskabinett aufgelöst. Jan-Christoph Kitzler.
Der Krieg im Gazastreifen geht weiter. Im Norden an der Grenze zum Libanon droht eine Eskalation. Doch zwei Gründe haben Ministerpräsident Netanyahu dazu gebracht, das israelische Kriegskabinett aufzulösen. Zum einen war vor etwas über einer Woche der Oppositionspolitiker Benny Gantz aus der Runde ausgetreten. Zuvor hatte er von Netanyahu unter anderem einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens verlangt und ein Ultimatum gesetzt. Seit dem Austritt von Gantz war das Kriegskabinett nur ein kleiner Kreis, der wichtige militärische Entscheidungen nicht mehr auf breiter politischer Basis treffen konnte. Außerdem drängten Netanyahus rechtsextreme Koalitionspartner in das Gremium, allen voran Itamar Ben-Gvir, der sich als Minister für nationale Sicherheit in den letzten Monaten immer wieder für eine noch härtere Kriegführung und die Einschränkung von Hilfslieferungen in den Gazastreifen ausgesprochen hatte. Seit dem 11. Oktober wurden im Kriegskabinett wichtige Entscheidungen zum Krieg im Gazastreifen getroffen. Aus dem Umfeld von Benny Gantz hieß es aber, Netanyahus Entscheidungsfindung sei immer mehr von seinen rechtsextremen Koalitionspartnern beeinflusst worden, beispielsweise auch das militärische Vorgehen ganz im Süden des Gazastreifens. Aus Regierungskreisen heißt es, Netanyahu werde sich in Zukunft mit Verteidigungsminister Gallant und weiteren wichtigen Personen beraten, um Entscheidungen zu treffen. Diese sollen dann vom größeren Kreis des Sicherheitskabinetts beschlossen werden.
Die Atommächte investieren laut einer Studie des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI immer höhere Summen in die Aufrüstung ihrer Nuklearwaffenarsenale. Sophie Donges.
Wieder ist die Zahl einsatzbereiter atomarer Sprengköpfe angestiegen, heißt es im SIPRI-Bericht. Weltweit seien 3.904 auf Raketen und Flugzeugen stationiert. Das sind 60 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Analysten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI glauben, dass etwa 2.100 Waffen in sehr hoher Einsatzbereitschaft sind, fast alle im Besitz der USA und Russlands. Zum ersten Mal soll auch China atomare Sprengköpfe in Friedenszeiten akut einsatzbereit halten, so die Forschenden. China sei das Land, das seine Bestände am schnellsten aufrüste. Insgesamt sei die Anzahl atomarer Sprengköpfe in der Welt im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut zurückgegangen auf 12.121. Das jedoch liege ausschließlich daran, dass veraltete Waffen aus Zeiten des Kalten Krieges nach und nach abgebaut würden. 9 Länder besitzen Atomwaffen, die USA und Russland, gefolgt von Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel.
Und nun der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Jan Plate.
Die Arbeitskosten in der Eurozone sind im ersten Quartal spürbar um 5,1% gestiegen. Das schürt eher Sorgen um die weiteren Schritte der Europäischen Zentralbank. Für die Währungshüter ist die Entwicklung der Arbeitskosten, insbesondere der Löhne, ein zentraler Faktor. Es wird befürchtet, dass vor allem die Dienstleister höhere Lohnkosten auf die Preise aufschlagen und sich damit die Inflation verfestigt. Die EZB hat zwar im Juni erstmals seit Jahren ihren Leitzins gesenkt, wie viele Zinsschritte danach folgen, ist allerdings ungewiss. Der DAX konnte sich zwar etwas von den Verlusten der letzten Woche erholen und hat knapp 0,5% zugelegt auf 18.068 Punkte. Auf dem Parkett hieß es, nach dem Schwächeanfall in der vergangenen Woche ging es nun um Schadensbegrenzung, zumal die nach der Europawahl ausgerufenen Neuwahlen in Frankreich weiterhin wie ein Damoklesschwert über Europas Börsen schweben. Und nachdem die EU-Kommission in der vergangenen Woche erhöhte Zollsätze für E-Autos aus China angekündigt hatte, hat jetzt China eine Anti-Dumping-Untersuchung gegen Schweinefleischimporte aus der Europäischen Union angekündigt. Der fränkische Sportartikelhersteller Adidas aus dem DAX geht Vorwürfen der Bestechlichkeit und Unterschlagung gegen Mitarbeiter in China nach. Anteilsscheine von Adidas haben sich um 2,5% verbilligt.
Der Begriff Bauernopfer stammt nicht aus der Landwirtschaft, sondern aus der Welt des Schachspiels. Dort ist der Bauer die schwächste Figur auf dem Brett und wird oft der starken Dame geopfert. Bauernopfer gibt es auch in der Politik. Für die Opposition ist der Rauswurf der Staatssekretärin Göring durch Bildungsministerin Stark-Watzinger ein Paradebeispiel für ein politisches Bauernopfer. Die Einzelheiten von Ann-Kathrin Büsker.
Eigentlich wollte Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger heute den Bildungsbericht vorstellen. Doch nachdem sie gestern am späten Abend ihre Staatssekretärin Sabine Döring abgesägt hatte, musste sich die FDP-Ministerin dazu heute zahlreichen Fragen stellen. Noch immer steht der Vorwurf im Raum, das Forschungsministerium habe unliebsamen Wissenschaftlern die Forschungsförderung entziehen wollen.
Ich habe den Betreffenden Auftrag, förderrechtliche Konsequenzen prüfen zu lassen, nicht erteilt und auch nicht gewollt.
Der Auftrag zur Prüfung, so Stark-Watzingers Darstellung, sei von ihrer Staatssekretärin Sabine Döring ausgegangen und die müsse deshalb jetzt gehen.
Der durch diesen Vorgang erweckte Eindruck ist geeignet, das Vertrauen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in das BMBF nachhaltig zu beschädigen. Und im Prozess der Aufarbeitung dieser Vorgänge bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass eben ein personeller Neuanfang nötig ist, da die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr gegeben ist.
Mehrfach wurde die Ministerin gefragt, ob es eine Absprache zwischen ihr und Döring gegeben habe, worauf Stark-Watzinger erklärte, die entsprechende E-Mail mit dem Auftrag sei ihr erst am 11. Juni vorgelegt worden. Nachfragen, ob sie vorher davon gewusst habe, wich die Ministerin aus. Unstrittig ist inzwischen, dass es den Versuch gab, im Ministerium prüfen zu lassen, ob es möglich wäre, Wissenschaftlern aufgrund ihrer politischen Äußerungen Fördermittel zu entziehen. Die Ministerin rückt in dieser Frage auch deshalb in den Mittelpunkt, weil sie sich frühzeitig positioniert hatte. Den betreffenden offenen Brief von Hochschullehrenden zu Unibesetzungen hatte sie im Mai via Bild-Zeitung scharf kritisiert. Gerade Hochschullehrende müssten auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Kritik, die Stark-Watzinger heute erneuerte.
Ich möchte auch noch mal sagen, dass mich der offene Brief der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer hier in Berlin doch immer noch fassungslos zurücklässt, wie einseitig der Terror der Hamas ausgeblendet wurde.
In einem weiteren offenen Brief fordern inzwischen über 2000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Rücktritt der Ministerin, für den sie selbst keinen Anlass sieht. Das Vertrauensverhältnis scheint jedoch stark belastet. Thomas Jatzombek, bildungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, wollte gegenüber dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio zwar nicht seine Rücktrittsforderung an Bettina Stark-Watzinger wiederholen, sieht sie aber in Zugzwang.
Ich glaube, die Ministerin muss jetzt erstmal Klarheit schaffen über die Dinge, die da tatsächlich passiert sind. Und dann wird man halt alles Weitere sehen. Ich bin aber kein Fan davon, pausenlos Rücktritte zu fordern. Ich glaube, man muss vor allem erstmal gucken, dass man das Haus wieder in eine berechenbare Bahn bekommt. Das ist jetzt das Gebot der Stunde.
Stark-Watzinger müsse sich zudem die Frage stellen lassen,
inwieweit sie selber daran beteiligt war. Und Leute, die Ministerien von innen kennen, denken, sowas entscheidet doch keine Staatssekretärin ganz auf eigene Kappe.
Auch für SPD-Bildungspolitiker Oliver Kaczmarek ist klar, dass die Ministerin den Vorgang weiter aufklären muss.
Wenn eine Meinungsäußerung von Professoren gemacht worden ist, dass das Ministerium dazu eine rechtliche Prüfung vornimmt, zumal es sich ja um Landesbedienstete handelt, das finde ich ist schon ein sehr weitgehender Schritt und das muss überprüft werden. Sowas darf jedenfalls nicht zur Regel werden.
So der SPD-Politiker gegenüber der Deutschlandfunk-Bildungsredaktion. Sabine Döring wird nun in den Vorruhestand versetzt. Als verbeamtete Staatssekretärin kann sie nicht regulär entlassen werden. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger aber bleibt unter Druck.
An Katrin Büsker. Über 1,1 Millionen Kinder, Frauen und Männer aus der Ukraine leben derzeit bei uns in Deutschland. Anders als Flüchtlinge etwa aus Syrien oder Afghanistan haben sie vom ersten Tag an Anspruch auf Bürgergeld. Damit soll jedoch nun Schluss sein, so Stimmen aus dem Lager der Union. Es dürfe keine Privilegien geben, vor allem für wehrpflichtige Männer. Aus Berlin dazu Volker Findhammer.
Für Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen, CDU, passt es nicht zusammen, die Ukraine bestmöglich unterstützen zu wollen und dem gleichen Atemzug fahnenflüchtige Ukrainer zu alimentieren. Insofern habe es sich als Fehler erwiesen, den Flüchtlingen aus der Ukraine sofort das Bürgergeld zu zahlen, hatte Stübgen am Wochenende erklärt. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erhalten seit 2 Jahren Leistungen aus der Grundsicherung, dem heutigen Bürgergeld, statt den geringeren Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Darauf hatten sich Bund und Länder damals verständigt, auch um die Kommunen bei den Flüchtlingskosten zu entlasten. Aktuell überlagern sich da 2 Vorstöße. Zum einen der bereits genannte von Stübgen, den zuvor schon auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU gefordert hatte, zumindest an Männer kein Bürgergeld mehr zu zahlen, die eigentlich zum Wehrdienst in der Ukraine verpflichtet sind. Diese Frage soll den Unionspolitikern zufolge auch die nächste Konferenz der Innenminister der Länder beschäftigen. Allerdings dürfte der Vorstoß kaum rechtlich umsetzbar sein, da man sich nicht auf die ukrainische Wehrpflicht als Rechtsgrundlage für das Bürgergeld berufen kann.
Es kann im Übrigen nicht Aufgabe deutscher Sozialbehörden sein, zu beurteilen, ob jemand fahnenflüchtig ist,
sagt Martin Rosemann, der Arbeitsmarktexperte der SPD-Bundestagsfraktion. Einen grundsätzlichen Ansatz verfolgt dagegen der FDP-Generalsekretär Bijan Desirae. Er fordert in der Bild-Zeitung, dass neu ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine künftig kein Bürgergeld mehr bekommen, sondern wieder unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen sollten. Die höheren Leistungen aus dem Bürgergeld sind für den FDP-Politiker auch ein Hindernis für die Arbeitsaufnahme.
Die Behauptung, das Bürgergeld verhindere die Arbeitsaufnahme von Ukrainern, ist schlicht falsch,
entgegnet SPD-Politiker Rosemann. Denn mit dem Bürgergeld habe man zum einen die Kommunen bei den Flüchtlingskosten erheblich finanziell entlastet und zudem den schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt überhaupt möglich gemacht. Aber das ändere nichts an den nach wie vor schwierigen Voraussetzungen.
2/3 der Menschen aus der Ukraine sind Frauen, darunter viele Alleinerziehende. nach wie vor sind, neben fehlenden Sprachkenntnissen, eben die unzureichende Kinderbetreuung und die extrem langsame Anerkennung der Abschlüsse die wesentlichen Hürden für die Aufnahme einer Beschäftigung. Hier sind die Länder in der Verantwortung.
Die Sprachhemmnisse sowie die fehlende Kinderbetreuung werden auch von der Bundesagentur für Arbeit als die beiden größten Hindernisse angesehen, sagt BA-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach. Und dazu kommt eine gewisse Arroganz im Blick auf die beruflichen Voraussetzungen.
Wenn wir das vergleichen mit 2015-16, bei der ersten Fluchtbewegung sich da noch keine substanziellen Veränderungen gegeben haben. Also wir machen es noch nicht schnell nachhaltig sichtbar, was Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, schon alles können.
Insofern sind die Hindernisse für die Arbeitsaufnahme deutlich vielfältiger, als es die Diskussion über die Höhe des Bürgergelds unterstellt.
Aus Berlin Informationen von Volker Finthammer. Und da ist heute Abend mit Frankreich einer der großen Titelfavoriten ins Turnier eingestiegen, und zwar gegen Österreich. Raphael Späth, wie ist es ausgegangen?
Ja, 1-0 für die Franzosen, was eben wirklich bemerkenswert war, weil die französischen Spieler vor dem Spiel hauptsächlich durch ihre politischen Aussagen für Schlagzeilen gesorgt haben. Einige Spieler, wie zum Beispiel der Kapitän Kylian Mbappé, hatten sich mit Blick auf die Neuwahlen ganz klar gegen Extremismus und gegen den Rassemblement National positioniert. Heute Abend in Düsseldorf gab es aber keine politische Aktion der französischen Mannschaft. Das Spiel stand im Fokus und das endete für die Franzosen in einem glücklichen 1-0-Sieg. Armin Lehmann.
Es war eine hoch unglückliche Niederlage für die Österreicher, weil es war ein Eigentor, dass Frankreich diesen hauchdünnen 1-0-Auftaktsieg für die Franzosen bei dieser Europameisterschaft besorgte. Maxi Wöber war der Unglücksrabe, der Mann, der in Mönchengladbach normalerweise unter Vertrag steht, jetzt für die Österreicher spielte, und eine Flanke von Mbappé kurz vor der Pause, die rammte seinen Schädel, den bekam er nicht schnell genug weg, und dann war der Ball im langen Eck und unhaltbar für seinen Schlussmann drin, und es hieß 1-0 für die Franzosen. Im zweiten Durchgang riskierte Österreich viel, bot den Franzosen viele Räume an, aber die konnten ihre guten Torchancen nicht zu einem weiteren Tor nutzen, während Österreich ordentlich drängte, aber insgesamt zu harmlos blieb, um den Ausgleich noch erzielen zu können. Und unterm Strich steht ein verdientes 1-0 für den Vize-Weltmeister Frankreich.
Ja, und die erste große Überraschung dieser Europameisterschaft, die hat es heute schon am frühen Abend gegeben. Belgien, einer der Geheimfavoriten auf den EM-Titel, verliert zum Auftakt der Gruppe E gegen die Slowakei mit 0-1. Eine Enttäuschung auch für den deutschen Trainer der Belgier, Domenico Tedesco. Christian Schulze berichtet.
Strahlend weiß, die langen Ärmel nach oben gekrempelt, der Kragen 1A gebügelt. Das Hemd von Domenico Tedesco blieb sauber, seine Weste als belgischer Nationaltrainer hingegen nicht. Im ersten EM-Spiel setzte es die erste Niederlage für Belgien unter dem Deutschen.
Wir wussten, dass wir irgendwann mal ein Spiel verlieren würden. Leider war das heute. Ich hätte das natürlich lieber in einem Freundschaftsspiel gehabt, aber ich muss das jetzt hinnehmen.
Bereits nach 7 Minuten brachte Ivan Schranz die Slowakei überraschend in Führung. Belgien, der ewige geheim und klare Gruppenfavorit, war spätestens nach der Pause klar besser mit vielen Chancen, und Lukaku traf auch 2-mal. Abseits nach 1 Stunde unumstritten, ganz anders die Lage in der 86. Minute.
This would be scandalous.
No! No! Oh my God. That is a huge talking point.
It's ridiculous, it really is.
Lächerlich, skandalös, unvorstellbar. Die Reporter der BBC bewerteten das Handspiel von Leipzigs Openda eindeutig. Vor seiner Flanke zum aberkannten Tor hatte er den Ball im Zweikampf leicht mit der Hand berührt. Das zeigten die Bilder und der Sensor im Ball eindeutig. Von Absicht zu sprechen, eine harte Entscheidung. Tedesco wollte dazu nichts sagen und sagte doch viel.
Wenn wir gewonnen hätten, könnte ich etwas mehr zu meiner Meinung sagen. Aber wir wollen faire Verlierer sein, deswegen sollten wir nicht über den Schiedsrichter oder den VAR reden.
Eine Szene mit viel Futter für Diskussionen. Genauso gesprächswertig wie die erste Sensation dieser EM. Die Slowakei schlägt Belgien, auch weil Herthas Peter Pekarik und Co. aggressiv, leidenschaftlich und als Team spielten.
Wenn wir Erfolg wollen haben, dann wir müssen aus unser Limit gehen, und das war genau so von unserem Spiel. Dann jeder geht auf seine Limit und am Ende, das war belohnt.
Die Slowakei und Rumänien führen die Gruppe E an und eben nicht Belgien. Anders als sein Hemd ist die Weste von Coach Domenico Tedesco nach dem Start in die EM nicht mehr weiß.
Ja, und alles andere als optimal lief es heute auch für die Ukraine. Für das ukrainische Team geht es bei dieser Europameisterschaft nicht nur um den Sport. Die Mannschaft spielt auch für die Menschen, die in der ukrainischen Heimat momentan das eigene Land verteidigen. Das haben die Spieler vor EM-Start immer wieder betont. Auf dem Platz war heute aber das gegnerische Team aus Rumänien deutlich effektiver als die Ukrainer. Am Ende stand aus ukrainischer Sicht eine deutliche 0:3 Niederlage. André Siems fasst die Partie zusammen.
Das ist auf jeden Fall eine dicke Überraschung. Die Ukraine hat sich gegen clevere Rumänen das Leben selbst schwer gemacht und verliert am Ende ein wenig unglücklich mit 0:3. Phasenweise hatte das Team von Trainer Sergei Rebrov um die 70% Ballbesitz, aber die Ukraine brachte einfach zu selten den Ball gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Oleksandr Sinchenko.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schäme mich, unseren Fans in die Augen zu schauen. Wir wissen, wie wichtig so ein Auftaktspiel ist, aber leider ist heute das passiert, was passiert ist.
Rumänien verteidigte gut, lauerte auf Fehler und die kamen ausgerechnet von Torwart Andrei Lunin, der bei Real Madrid spielt. Zwei Patzer von ihm und eine schöne Kombination ließen Rumänien um Denis Dragus jubeln.
Wir haben heute unseren Charakter gezeigt und wir haben das Ergebnis wirklich verdient. Die ganzen Rumänen hier in München haben uns motiviert und deshalb haben wir auch alles gegeben.
Stanciu, Marin und Dragus trafen für Rumänien, das den höchsten EM-Sieg feiert und die Ukraine überraschend deutlich mit 3:0 schlägt.
Berichtet André Siems. Das Spiel der Ukrainer fand heute in München statt. Dort leben seit Beginn des russischen Angriffskrieges knapp 22.000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. Diejenigen, die heute kein Ticket ergattern konnten, haben im Münchner Olympiapark das Spiel auf der großen Videoleinwand verfolgt. Sina Wende hat sich dort umgehört.
10 Minuten vor dem ersten Spiel der Ukraine gegen Rumänien leuchtet der Münchner Olympiapark gelb-blau. Überall ukrainische Flaggen und Trikots. Im Schatten unter einem großen Baum bemalt Daria die Wangen ihrer Freunde mit gelb-blauen Herzen.
Ich bin sehr gespannt und hoffentlich wir gewinnen.
Ein paar Meter weiter feiert Santem aus Donetsk seinen 35. Geburtstag, natürlich im Trikot seiner Mannschaft. Mein Wunsch ist, dass die Nationalmannschaft gewinnt. Es ist wichtig für uns, auch wegen des Kriegs und unserer Situation. Für 90 Minuten vergessen wir alles außer Fußball. 90 Minuten lang nicht an Krieg, Tod und Trauer denken. 90 Minuten frei von Angst. Das Spiel beginnt. Dann ein Jubel, doch für die anderen. Rumänien trifft zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Endstand 0:3. Die Ukraine verliert.
Ich bin ganz enttäuscht eigentlich. Das war nicht das, was ich erwartet habe.
Die 90 Minuten sind rum. Die Realität ist zurück. Wir können den Krieg nicht vergessen oder verdrängen. Wir lesen jeden Tag die ukrainischen Nachrichten. Mein Bruder und meine Mutter sind in der Ukraine. Ich denke jeden Tag an sie. Die gelb-blauen Flaggen verschwinden aus dem Münchner Olympiapark. Vereinzelt sieht man noch gelbe Trikots. Doch was bleibt, ist die Hoffnung. Nicht nur auf eine erfolgreiche EM.
Eindrücke aus der Münchner Fanzone waren das von Sina Wende. Und dann blicken wir noch auf den morgigen Abschluss des ersten Spieltags. Zwei Partien stehen an, Türkei gegen Georgien und Portugal gegen Tschechien. Felix Gerhardt blickt voraus.
In Dortmund steigt mit Georgien ein Europameisterschaftsneuling ins Turnier ein. Das Team wird vom früheren Bayern-Profi Willi Sagnol trainiert und hatte sich in den Playoffs gegen Griechenland durchgesetzt. Gegen die Türkei müssen die Georgier allerdings mit echter Auswärtsspielatmosphäre rechnen. Allein in Dortmund leben 40.000 Menschen mit türkischen Wurzeln. Mittelfeldspieler Arda Güler freut sich auf viele türkische Fans auf der berühmten Südtribüne.
Kein Zweifel, es wird eine unglaubliche Atmosphäre werden. Ich freue mich schon, die gelbe Wand in Rot und Weiß zu sehen.
Am Abend dann die Partie zwischen Portugal und Tschechien. Bei den Portugiesen hat EM-Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo, inzwischen 39 Jahre alt, wieder viel vor.
Ich bin glücklich. Ich fühle mich privilegiert, hier zu sein und der Nationalmannschaft zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und natürlich zu versuchen, die EM zu gewinnen, was unser größtes Ziel ist.
Für Ronaldo ist es die 6. Europameisterschaftsteilnahme. Das hat vor ihm kein anderer Spieler geschafft.
Und gerade kam noch die Meldung, dass Frankreichs Topstar Kylian Mbappé sich beim EM-Auftakt gegen Österreich die Nase gebrochen hat. Mbappé verletzte sich heute Abend in der 86. Minute bei einer Kollision und wurde ausgewechselt. Blutüberströmend hat er den Platz verlassen.
Also der Superstar künftig wohl mit Maske. Vielen Dank für diese Information, Raphael Späth. Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Die Presseschau heute von Detlef Karg, Sprecherin Katja Franke.
Zur Entlassung von Staatssekretärin Döring durch Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger schreibt die FAZ: Für das Krisenmanagement der Bundesbildungsministerin spricht es nicht, dass sie sich nach tagelangem beharrlichen Schweigen am späten Sonntagabend von ihrer Staatssekretärin trennt und damit womöglich versucht, durch ein Bauernopfer ihren eigenen Verbleib im Amt zu retten. Die Ludwigsburger Kreiszeitung notiert, dass die Drohung mit dem Entzug der Fördermittel als Reaktion auf eine legitime Meinungsäußerung zu weit geht, hätte Döring wissen müssen, die offenbar annahm, im Sinn der Ministerin zu handeln. Nun ist der Aufruhr groß und der Schaden enorm. Und das in Zeiten, in denen die Herausforderungen im Bildungswesen riesig sind. Und die Taz findet: Stark-Watzinger versucht nun, die Rücktrittsforderungen zu entkräften, indem sie ihre Staatssekretärin feuert. Doch daran zeigt sich das wahre Problem. Zu prüfen, ob man Forschern mit unliebsamen Positionen Fördermittel streichen kann, ist eines Wissenschaftsministeriums schlicht unwürdig. Ganz anders sieht es die Neue Osnabrücker Zeitung. Dass der Staat einmal genauer hinschaut und ergebnisoffen prüft, ob die Steuern seiner Bürger nicht woanders besser aufgehoben wären, ist alles aber kein Grund zum Rücktritt. Und erst recht nicht dafür, eine Staatssekretärin fallen zu lassen, deren moralischer Kompass offenbar funktioniert. Zur Debatte um das Bürgergeld und mögliche Kürzungen schreibt die Wirtschaftswoche: Ein Ansatz könnte sein, noch einmal genauer festzulegen, wie schnell und wie entschlossen jemand dazu angehalten wird, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und was daraus folgt, wenn dies abgelehnt wird. Womöglich kann dann davon ausgegangen werden, dass diese Menschen anderweitig versorgt sind und keine Leistungen benötigen. Sozial zu sein heißt eben nicht, naiv zu sein. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle geht auf die Haltung der SPD zum Bürgergeld generell ein. Der Dreh- und Angelpunkt ist gar nicht das Geld, das Deutschland einsparen würde, wenn gänzlich tatenlose Männer und Frauen arbeiten gingen. Es ist das Gefühl, das die altehrwürdige Arbeiterpartei SPD beim Kümmern um Bürgergeldempfänger die hart arbeitende Bevölkerung vernachlässigt hat. Der Münchner Merkur bemerkt mit Blick auf die ukrainischen Bezieher von Bürgergeld: Keine Frage, die geschundene Ukraine verdient in ihrem Überlebenskampf jede Unterstützung. Doch ist weder den tapferen Verteidigern noch den hiesigen Steuerzahlern geholfen, wenn Wehr- und arbeitsfähige Ukrainer nach Deutschland fliehen und weder die Heimat verteidigen noch bei uns Arbeit aufnehmen, weil bei uns die Stütze höher ist als der Verdienst am Arbeitsmarkt.
Die Presseschau. Vielen Dank, Katja Franke. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit. Das Team dieser Sendung dankt fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und natürlich eine geruhsame Nacht. Mein Name ist Stefan Heinlein.